Es gibt Dinge, die kann man letztlich nicht nachvollziehen, wenn man sie nicht selber erlebt hat. Also wer kein Dortmund-Fan ist, der weiß nicht, wie das ist nach so einem Samstagabend wie gestern. Wer nie beim Zahnarzt war, der weiß nicht, wie angenehm das Geräusch ist, wenn so der seine Bohrmaschine einschaltet. Ist ja genauso mit Ostern. Ich glaube, wir können uns nicht in die Lage der Jünger und der Freunde von Jesus hineinversetzen. Das ist uns, glaube ich, nicht möglich zu erleben oder nachzuempfinden, wie es diesen Männern gegangen ist. Zu erleben, wie dieses Kapitel von Jesus zwangsweise beendet worden ist. Etwas von dieser Trauer, von dem Schmerz, von der Enttäuschung, der Ratlosigkeit, der Leere. Das alles taucht ja auf in den Berichten, unter anderem von den Zweien, die nach Emmaus gegangen sind, wo sie diesen ganzen Frust, diese ganze Leere heraussprechen, indem sie sagen, ja, wir dachten, wir hofften, wir hatten geglaubt, wir. Und zurück bleibt eigentlich nur diese Ratlosigkeit. Und dann, wie Wolfgang Günther vorhin so gelesen hat, am Grab, auf einmal Grab leer, auf einmal Frauen, die sagen, wir haben Jesus gesehen, auf einmal selber die Erfahrung, Jesus lebt. Und dann zu merken, ich bin völlig überfordert mit dem, was jetzt da passiert. Und das, was mich vorher so ratlos gemacht hat und so hoffnungslos, macht mich jetzt genauso ratlos und überfordert mich, weil ich es nicht verstehen kann, was da passiert. Da gibt es keine Analogie dazu, gibt es keinen überhaupt irgendwelchen Bezugspunkt, wo man sagt, da ist das schon mal passiert. Und damit für die Jünger eine völlige Überforderung, mit der sie auch gar nicht klargekommen sind. Es wird extra berichtet von Matthäus zum Ende von seinem Bericht über Jesus, dass auch in der Zeit nach der Auferstehung die Apostel, die Jünger von tiefen Zweifeln geprägt waren, bis zum Schluss. Und irgendwo immer fragten, bilden wir uns das alles nur ein, das kann doch gar nicht wahr sein. Was hat's damit auf sich? Das macht die Berichte so ehrlich. Wir kommen von einer ganz anderen Ausgangssituation her. Für uns gehört Ostern zu einem Allgemeinwissen. Und nicht nur für uns, das hat man in Kindergottesdienst gelernt, Kinderstunde. Wenn es in der Kinderstunde nicht gelernt wurde, war die in der falschen Kinderstunde. Eine Umfrage aus dem letzten Monat, und zwar im Auftrag der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA von dem INSA-Institut aus Erfurt, hat Deutschen repräsentativ die Frage gestellt, was verbinden sie mit Ostern? Erstaunlicherweise fast 2/3 sagen, das hat mit der Auferstehung von Jesus zu tun. Wenn man jetzt sagt, naja, das ist nicht richtig gültig. Vor 2 Jahren gab es eins im Statistischen Bundesamt der Bundesrepublik Deutschland, die waren sogar noch 1 Prozentpunkt höher. Also von wegen allen, die immer so den Abgesang des christlichen Abendlandes vor sich hertragen und sagen, da kann ich mich richtig auch in dem schrecklichen Niedergang da drin wiederfinden. Vielleicht ist es gar nicht so schrecklich. 2/3 der Deutschen etwa verbinden Ostern mit der Auferstehung von Jesus. Wenn man das anschaut, so nach evangelisch, landeskirchlich und freikirchlich, da habe ich gedacht, wenn ich nächste Woche den Präsidenten der evangelischen Freikirchen treffe, mit dem muss ich mal reden. Den möchte ich gern mal fragen, du, was ist in deinem Laden überhaupt los? Für uns im Letzten, das was für Jesus, für die Jünger eine unfassbare Überraschung war, ein ganz vertrautes Allgemeinwissen. Das, was wir vor uns hertragen. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, dass man natürlich die Auferstehung im Namen der Vernunft und der Erfahrung in Frage stellen kann. Er sagt, deswegen kann eine Auferstehung nicht möglich sein. Der beschränkt sich selber in einer eigentlich unerträglichen Weise, die einem Menschen gar nicht würdig ist. Weil dann alles nur möglich sein kann, was meine Vernunft hergibt und was meine Erfahrung hergibt. Und ich glaube, es gibt noch so viel, was jenseits der menschlichen Vernunft liegt und was jenseits der menschlichen Erfahrung liegt. Und von daher darauf Gottes Handeln zu beschränken, ist eigentlich eine Verarmung des Menschen, aber nicht unbedingt ein Argument, dass Auferstehung nicht stattfinden kann. Und all die sich beschäftigen wollen, der Spiegel hat jetzt in seiner aktuellen Ausgabe einen Artikel herausgegeben, die letzten 6 Tage, unheimlich spannend, weil eigentlich war der Spiegel immer so ein Leitmedium der Agnostiker und sie liefern da auf 20 Seiten Argumente, weshalb das mit Jesus und der Auferstehung eigentlich doch nicht so unwahrscheinlich ist, wo ich gedacht habe, na, wird es noch zum Kirchenblatt werden, das die Zeitschrift. Das, was die Jünger verbinden mit der Auferstehung als Herausforderung, glaube ich, bleibt aber eins, was uns genauso begegnet. Nämlich immer wieder zu entdecken, was heißt es jetzt, dass Jesus auferstanden ist. Und das ist was man nie einfach im Griff haben kann. sondern das ist etwas, was man immer wieder neu entdecken muss. Und selbst so Menschen, die so stark auch in ihrem Glauben gelebt haben wie Martin Luther, musste das immer wieder neu entdecken. Und da gibt es ja diese schöne Begebenheit, dass er so gefangen war von seinen Sorgen, dass er oft nicht mehr wusste, wie das überhaupt alles noch zu bewältigen ist und die ganzen Probleme zu tragen sind, dass er schier verzweifelt in seiner Stube war. Und dann kam seine liebe Frau Katharina, die er manchmal Herr Käthe genannt hat. Und sie ist in Trauerkleider angezogen. Und er denkt sich, Mensch, was ist jetzt noch passiert? Und jetzt noch einer. Und was ist jetzt der nächste Schicksalsschlag? Und sie sagt, mein lieber Herr Martinus, dein Heiland ist gestorben. Das trage ich, die Trauer. Und damit spiegelt sie ihm wieder, Martin, dein Leben geht eigentlich davon aus, dass Jesus gar nicht mehr lebt. Du rechnest nicht mehr mit dem Auferstandenen. Der ist ja schon wieder gestorben. Dafür dankt er seinem Herrn Käthe von ganzem Herzen, wie es danach sagt, dass er ihm wieder ganz neu geholfen hat, den Auferstandenen zu begegnen. Ich glaube, Ostern für uns heute, diese Einladung, die Herausforderung, die Frage, wie kriegen wir diese Bedeutung von Ostern wieder ganz neu vor Augen, dass wir das in unserem Leben verankern können und dass wir sagen, das soll uns tragen. Dazu helfen die Berichte aus der Bibel. Dazu helfen Dinge, in denen genau erklärt wird, was heißt es jetzt, dass Jesus auferstanden ist. Und für heute gibt es einen interessanten Gottesdienst, einen ganz interessanten Predigtext. Karfreitag war es ja schon nicht ohne mit Hebräerbrief. Und dann habe ich gedacht, also Ostern, jetzt toppen Sie noch alles. Jetzt nehmen Sie nämlich Samuel-Bücher. Eine Situation, in der nicht Ostern erklärt wird, sondern eine Situation, die von Ostern her erklärt wird und dann auf einmal eine ganz neue Bedeutung bekommt, was eigentlich Ostern bedeutet. Und zwar Zusammenhang. Es geht um Hanna. Diejenigen, die im Kindergottesdienst waren, die sagen, ach ja, kenne ich. Elkana war der Mann. Da gab es noch eine zweite Frau im Spiel, seine Zweitfrau. Und dann diese große Last von Hanna. Sie hat keine Kinder bekommen. Ihre Nebenfrau hat Kinder bekommen und es war für Hanna nicht nur diese unheimliche Frustration, dass sie sagt, Gott hat mich vergessen. Denn Kinderlosigkeit hat für viele als Strafe Gottes gegolten. Da ist ein Mensch, dem Gott keine Kinder anvertraut, weil Gott diesen Menschen irgendwo auch negativ sieht. Für sie war es auf einmal ein Punkt, dass sie entehrt war, dass ihr Anerkennung versagt blieb, dass sie sagt, meine Zukunft ist bei Kinderbahn, die Zukunftssicherung. Und dann noch das untragbare Mobbing ihrer Nebenfrau, die ihr ständig wissen ließ, du bist nur zweite Klasse, ich bin erste Wahl. Und dann diese Erfahrung nach vielen Gebeten, wie sie vom Priester Eli die Zusage bekommen hat, Gott wird sich um dich annehmen, du wirst nächstes Jahr ein Kind haben. Und Hanna dann das erlebt, wie Gott es so geschenkt hat, Samuel ist geboren, jetzt haben wir endlich den Link, ja, was war das mit Hanna? Und dann, als Samuel noch klein war, es heißt, als er abgestillt war, da bringt Hanna ihn in das Heiligtum, das war dieses heilige Zelt der Bundeslade, dort wo sie Gottesdienst feierten, damit er dort von Eli erzogen wird und von Anfang an zum Diener Gottes wird. Und als sie ihn zum Heiligtum bringt und ihn dort abgibt, nicht dieser Schmerz der Mutter, die dann dort steht und heult und sagt, mein lieber Junge und der Kleine ist weg und so, sondern Lobgesang. Ein Lobgesang nicht, weil sie sagt, endlich bin ich die Erziehung los, sondern Lobgesang, weil sie sagt, was hier jetzt zum Ausdruck kommt, das ist etwas von diesem unfassbaren Tun Gottes. Und dieses Tun Gottes lobt sie. Und dieses Tun Gottes bekommt von Ostern her nochmal einen ganz neuen Zusammenhang. Und wir können auswahlweise einige Verse aus diesem Gebet der Hanna lesen. Da heißt es, und Hanna betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und kein Fels wie unser Gott ist. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Erde erben lasse. Denn der Weltgrundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Was wird über Ostern von diesem Text her deutlich? Und was wird von dieser Bedeutung von Ostern hier ausgedrückt in dieser Worte, als Hanna gebetet hat, als es noch kein Ostern gab? Und trotzdem dieser Text unheimlich spannend von Ostern her zu lesen ist. Das Thema größer als der Tod. Das Erste, was auffällt, weil Jesus vom Tod auferstanden ist, größer als der Tod ist, deshalb ist er einfach einzigartig. Irgendwie gehört es ja zum Spielplatz wie der Sandkasten und die Rutschbahn, dass die Kinder miteinander vergleichen. Mein Papa ist stärker als deiner. Mein Papa kann mehr als deiner. Ich weiß nicht, was die Mädels dann sagen. Meine Mama kann... Wenn ich jetzt sage, meine Mama kann besser kochen, dann heißt es, ah, wieder dieses alte Rollenbild. Ja. Vielleicht sagen sie, meine Mama ist hübscher als deine. Ja. Das, ach so, bei Frauen muss man nicht mehr vergleichen. Ja, die sind alle einzigartig, das stimmt. Dankeschön. Wisst ihr, hört sich dann auch später im Alter nicht auf. Meine Tochter, die sagt, bei Männern geht es weiter. Die werden irgendwann 8 Jahre und dann wachsen sie nur noch. Da heißt es dann, mein Auto ist schneller, mein Motorrad, ja, und das merkt man dann ja auf der Ampel, wenn sie dort stehen, ja, auf der Autobahn. Das ist immer so dieses, ja, wer hat das Beste? Man ist stolz darauf, was man hat. Ja, und es soll natürlich auch gezeigt werden, man ist stolz. Und Hannah, genau dasselbe. Ohne irgendwelche Zurückhaltung, Einschränkung, Bescheidenheit, sondern voller Überzeugung sagt sie, es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und kein Fels wie unser Gott ist. Also damit bringt sie was zum Ausdruck, wo man heute sagen müsste, also das ist jetzt erstmal politisch inkorrekt. Das ist ja ein Absolutheitsanspruch. Das ist ja so ausschließend. Das ist ja so abwertend den anderen gegenüber. Na, also so darf man das nicht sagen. Hannah, dann müsstest du heute schon wenigstens sagen, also für mich ist niemand wie Gott. Und genau diese Relativierung schließt sie aus. Sondern sie sagt ganz bewusst, es gibt keinen, der so ist wie unser Gott. Und das stimmt durch die Auferstehung nochmals und wird nochmals ganz groß von der Tragweite her bestätigt. So wie unser Gott ist keiner. Der in Jesus auferstanden ist, ist an keine Voraussetzung gebunden. Er sprengt alle Möglichkeiten menschlicher Erfahrung. Er sprengt alle Grenzen menschlicher Vernunft, alle festgefügten Möglichkeiten. Alles, was vorhanden ist, ist unter der Herrschaft dieses Gottes. Er kommt auf Wegen zum Ziel, die keiner gedacht hat. An Karfreitag haben alle gedacht, jetzt ist Schluss. Am Ende jubeln sie alle und sagen, das ist Wahnsinn, wie Gott sein Werk geschaffen hat. Und Hannah sagt, das ist einzigartig. Dieser Gott ist einzigartig. Ja, es ist keiner heilig wie du. Was heißt heilig? Heilig meint die Andersartigkeit Gottes, die große Distanz zu uns Menschen, dieses, was uns überlegen ist. Hannah sagt, es ist kein Gott, der so großartig ist wie unser Gott. Deshalb kann ich ihn auch nicht erklären in seinem Handeln. Deswegen kann ich es auch nicht nachvollziehen. Deswegen passt der Gott nicht in meine menschlich kleine Vernunft und in meine Erfahrung auch nicht. Ja, und die Unfassbarkeit dieser Auferstehung von Jesus, sie zeigt, wir haben einen einzigartigen Gott. Wir haben einen Gott, der mit keinem anderen vergleichbar ist. Und wisst ihr, und das sollte uns Christen eigentlich packen. Das sollte uns begeistern wie Hannah. Dass man sagt, wisst ihr was, wir haben einen Gott, das ist einzigartig. Da kommt kein anderer ran. Ja, es gibt nichts Besseres, als diesen Gott zu kennen. Es gibt nichts Besseres, als an diesen Gott zu glauben. Es gibt nichts Besseres, als diesen Gott überhaupt in seinem Leben zu wissen. Und um diesen Gott zu kennen, da braucht es überhaupt nicht viel. Es ist großartig, dieser Gott. Wisst ihr, eigentlich muss man sagen, Ostern soll uns mal wieder den Anstoß geben, über diese Einzigartigkeit dieses Gottes nachzudenken. Sich wieder ganz neu begeistern lassen. Wisst ihr, da heißt nicht von den Jüngern, als sie dem Auferstandenen begegnet sind, dann gehen sie und sagen, naja, jetzt ist halt Jesus auferstanden, jetzt gehen wir mal zurück nach Jerusalem, unterwegs gibt's noch eine Imbissbude, gönnen wir uns erst noch einen Döner oder Falafel, waren sie ja da. Sondern da heißt es, die rennen, die sind unterwegs, die sind begeistert, die sind erfüllt, das muss von dieser Begeisterung her tragen. Vielleicht können wir da ganz viel lernen, mal diese Frage zu stellen, Mensch, warum lässt uns eigentlich das so kalt? Da ist einer auferstanden, da ist Jesus, der hat die Macht des Todes überwunden, der hat alle Macht. Das soll uns ganz neu packen. Und dann zweites dazu, weil Jesus auferstanden ist, deswegen hat er die letzte Autorität und das letzte Wort. In seiner Auferstehung hat Jesus die letzten Grenzen überwunden, die kein Mensch überwinden kann, die Grenze des Todes. Und das heißt, was für uns so endgültig und unumkehrbar ist, ist für Jesus nur ein Zwischenschritt. Einfach durchbrochen. Und so wie die Felsen gesprengt wurden, das Grab geöffnet wurde, so wird sichtbar, dass er über allem das letzte Wort spricht. Oder um mit Hanna zu sprechen, Vers 6 und Vers 7, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich wieder herauf, der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Sie sagt, wisst ihr, es gibt im Letzten nichts, wo er nicht das letzte Wort darüber spricht. Es gibt nichts, wo er nicht das letzte Wort spricht. Natürlich über unseren Tod. Selbst er ist unter der Herrschaft Gottes, das Sterben ist nicht das Letzte. Sam hat vorhin gebetet, ja, dass damit das nur Durchgangsstation ist. Was das bedeutet, merkt man, wenn man am Grab von Menschen steht. Was das bedeutet, merkt man, wenn es ans eigene Sterben geht. Hat mich sehr beeindruckt, als Billy Graham, dieser große amerikanische Pastor, gestorben ist. Und er hat im Blick auf seinen Tod noch geschrieben, irgendwann werden die Menschen kommen und werden sagen, ich bin gestorben. Glaubt's ihnen nicht. Ich habe nur meine Adresse gewechselt. Wisst ihr, so ist er gestorben. Nicht, jetzt ist das Leben zu Ende und jetzt ist tot, sondern er sagt, ich ziehe nur um. Dorthin, wo es so besser ist. Diese Hoffnung, diese Geborgenheit angesichts des Sterbens haben wir nur, weil Jesus vom Tod auferstanden ist. Und ich weiß, wenn ich heute sterbe, spricht er das letzte Wort. Und wenn es heute heißt, Menschen loszulassen, dann weiß ich, er spricht das letzte Wort. Das ist nicht das letzte. Und dasselbe gilt über allem Geschehen auf dieser Welt. Und wenn es noch so sehr nach unten zieht, noch so sehr in den Staub, wie Hannah sagt, mich noch so sehr in den Dreck drückt, dann weiß ich, auch darüber spricht er das letzte Wort. Es gibt im Moment ein ganz interessantes Buch, das heißt Die 21. Und es ist ein Bericht über 21 koptische Christen, die am Strand in Libyen von dem IS geköpft wurden, als Märtyrer starben. Und ein Journalist hat die Familien von diesen Christen besucht. Und er hat ein ganz interessantes Interview über diese Erfahrung gegeben, wo er sagt, es ist eine Kirche, die immer geprägt ist vom Martyrium, immer von Leiden, immer von Unterdrückung. Und dann wurde nachgefragt, aber wo liegt die Kraft? Warum nehmen die das auf sich? Warum haben sie nie aufbegehrt? Warum sind sie bereit, das zu tragen? Und dann kommt diese Aussage, weil sie wissen, dass in dieser Welt das nicht alles ist, sondern es gibt einen Gott. Und dieser Gott, er ist größer als alle Erfahrungen in dieser Welt. Wie das heißt, er erhebt mich aus dem Staub. Ich weiß, dass die Tiefpunkte meines Lebens nicht das Letzte sind, sondern er macht noch was draus. Damit bin ich in Gottes Hand. Damit bin ich getragen, damit bin ich gehalten und damit weiß ich, das ist, was Jesus in meinem Leben tut. Er ist der, die letzte Regie führt und der sein Werk tut und der mich mitnimmt in seinem Weg. Wäre Jesus nicht auferstanden, müsste man sagen, nee, dann ist alle Erfahrung das Letzte. Weil er lebt, spricht er das letzte Wort. Ich weiß nicht, wie deine Situation ist, wo du vielleicht sagst, na, das mit dem Staub, das kenne ich. Das sind manche Dinge, die mich niederdrücken. Da stehe ich an Gräbern von Menschen und vielleicht auch von begrabenen Hoffnungen. Und Jesus sagt, ich bin doch auferstanden, ich spreche doch das letzte Wort, rechne doch damit. Ich hab's doch in der Hand. Ich bin doch der, der am Ende aller Dinge steht. Hannah sagt, das muss ich immer wieder bekennen. Deshalb, Vers 1, mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde. Ja, da wo ich bedroht werde, muss ich das immer wieder sagen, ich habe doch einen lebendigen Gott. Er lebt doch, er hat's doch in der Hand. Und drittes, größer als der Tod, weil Jesus auferstanden ist, deshalb ist Jesus der Rückhalt meines Lebens, nicht ein Rückhalt. Das heißt, wir haben lebendigen Gott, mit dem zu rechnen ist. Das kommt uns ja manchmal so abhanden. Da weiß ich, ja, Jesus ist gegenwärtig. Vor einiger Zeit führe ich ein Gespräch mit einer Frau, die sagt, eigentlich habt ihr ganz komisch gebetet. Habe ich gesagt, wie? Also ich bin mir keiner Schuld bewusst. Was haben wir falsch gebetet? Da sagt sie, ihr betet, dass Jesus doch kommen soll, um gegenwärtig zu sein. Das ist doch ein Schmarrn. Heißt, war er vorher abwesend? Habe ich gedacht, recht hast du. Ich muss doch nicht beten, Jesus, Herr, komm und sei gegenwärtig. Nein. Ich kann doch nur sagen, wie es ein Bekannter auf seinem Smartphone als Begrüßungstext hat, Gott ist da, wo bin ich? Ich glaube, das ist eher die Frage, dass ich mich in die Gegenwart Gottes hineinbeten muss, aber er ist doch da. das, was Hannah erklärt. Sie sagt, ich weiß, dass er als dieser lebendige, als der allmächtige Gott gegenwärtig ist. Und weil er gegenwärtig ist, habe ich ein Fundament, das mein Leben trägt. Sie vergleicht ihn mit einem Fels. Vers 2, es ist kein Fels wie unser Gott. Und dann im letzten Vers, denn der Feldgrundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Sie sagt, da ist einer, der mein Leben trägt, das ist ein Fels. Und Fels galt damals als das Stabilste, was eigentlich bleibt. Und sagt, egal welche Erdbeben über mein Leben hinweggehen, egal welche Erfahrung mein Leben erschüttert, egal was mich zerbrechen will, egal was mir die Boden unter den Füßen wegzieht, er trägt, er bleibt. Und das ist, was für alle Zeiten des Lebens gilt. Ich habe einen Halt, der die ganze Welt trägt, trägt auch meine kleine Welt. Und aus dieser Kraftquelle darf ich leben. Aus dieser Kraftquelle darf ich immer wieder neu beschenkt werden. Und das bringt sie zum Ausdruck in diesem einen Satz. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Ich weiß nicht, wann Sie jemals so eine Aussage am Arbeitsplatz gehört haben. Oder in Ihrer Nachbarschaft. Mein Horn ist erhöht. Was heißt das eigentlich? Jetzt kann man nicht nur sagen, das letzte Einhorn. Sondern das, was hier beschrieben wird, Horn ist Ausdruck von Macht und von Bevollmächtigung. Man hat diese Hörner genommen, entweder von Rindern oder von Widdern. Und da wurde das Öl hineingegeben, mit dem Könige und Priester gesalbt wurden. Und jemand zu salben, das war damals für Hannah das, was sie vor Augen hatte, jemand im Namen Gottes zu salben heißt, Gott bevollmächtigt dich jetzt für das, was er dir aufträgt. Gott befähigt dich, er gibt dir das Recht, aus seiner Kraft herauszuleben für das, was er dir jetzt gibt. Und Hannah sagt, so werde ich von Gott bevollmächtigt. Meine Kraft, die liegt bei dem Gott, der mich Wege führt. Wisst ihr, und das spricht sie nicht als eine Frau, die sagt, mein Leben ist eigentlich richtig gut verlaufen. Sondern es spricht sie als eine Frau, die sagt, ich habe ein ganz tief verwundetes Herz in mir. Ich weiß, was Mobbing heißt über Jahre. Ich weiß, was es heißt, zu resignieren, aufzugeben, nichts mehr zu erwarten. Ich weiß, was es heißt, an Gott und Menschen keine Erwartung mehr zu haben. Ich weiß, was es heißt, diese Spuren im Leben. Und jetzt sagt sie, und in dieser Situation ist mir Gott begegnet und ich habe erlebt, dass er sich nicht nur mich annimmt, sondern dass er mir die Kraft gibt, mich befähigt. Befähigt, das zu tun, was er mir auflegt. Die Last zu tragen, die er mir gibt. Weil Jesus auferstanden ist. Hat er die letzte Macht? Oder ist der auferstanden ist in meinem Leben gegenwärtig? Und ich darf damit rechnen und mit nicht weniger. Egal welchen Weg mich Jesus führt, er befähigt mich dazu. Egal welche Last, er gibt die Kraft und er trägt. Egal welche Erfahrung, er ist mit mir. Und das ist, was Jesaja so schön beschreibt. Wo er den Menschen sagt, warum sprichst du, Israel und Jakob, mein Weg ist dem Herrn verborgen, mein Gott, mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Aber stell dir die Frage, weißt du nicht? Hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde und matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt. Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn vertrauen, sie kriegen neue Kraft. Dass sie aufwachen mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht mehr müde werden. Wisst ihr, das ist diese Kraft des Auferstehens. Das ist, was Hannah erlebt. Da ist ein Gott, der mich befähigt und der mich bevollmächtigt, weil Jesus lebt. Und das Letzte. Weil Jesus auferstanden ist, deshalb, großer Gott, wir loben dich. Am Ende der Predigt steht das, was bei Hannah am Anfang steht. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan. Ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und kein Fels wie unser Gott. Wisst ihr, Hannah antwortet auf die Begegnung mit diesem Gott. Nicht indem sie sagt, es hat mich im Kopf getroffen, jetzt habe ich wieder was verstanden, jetzt weiß ich mehr und dieses Wissen nehme ich halt mit in mein Leben. Sondern sie sagt, es hat mich mit meinem Herzen berührt. Und Herz war nicht, dass man sagt, naja, klar, es war eine Frau, die ist ein bisschen emotional. Sondern Herz heißt, es hat mich in meiner ganzen Persönlichkeit getroffen. In allem, was mich ausmacht. Dort hinein ist diese Begegnung mit dem Auferstandenen, mit dem lebendigen Gott zu kommen. Und das ist, was doch die Jünger berichten. Die sind auf einmal erfüllt worden. Und was heißt es? Sie fallen vor Jesus nieder und beten ihn an. Ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit, dem Auferstandenen so zu begegnen, dass es mich wieder ganz neu packt. Das ist die Anbetung und das ist das Lob Gottes. Und Anbetung meint jetzt nicht ein bisschen gute Stimmung, sondern Anbetung heißt die Einzigartigkeit des Auferstandenen immer wieder zu fassen und darauf zu reagieren. Und vielleicht hat Ostern seinen Höhepunkt dort, wo ich in diese Anbetung des Auferstandenen komme. Wo ich sagen kann, ja, es ist keiner wie du. Es ist keiner, der so einzigartig ist. Es ist keiner, der das letzte Wort spricht außer du. Es ist keiner, der diese ganze Welt trägt, meine Welt. Es ist keiner, der mir die Kraft gibt. Es ist keiner, mit dem ich immer zu rechnen habe. Jesus, ich will mein Leben ohne dich, hast den Auferstandenen, überhaupt nicht denken. Das ist letztlich diese Anbetung, bei der Hannah ist. Der Tod ist überwunden, größer als der Tod. Deshalb ist Jesus einzigartig. Und deshalb hat Jesus das letzte Wort. Und deshalb ist er der Rückhalt. Und deshalb, großer Gott, wir loben dich. Lass uns auch einstimmen in dieses Lob Gottes. Ihn wirklich zu danken, ihn anzubeten für das, was er, der Auferstandene, für uns ist. Lass uns mit ihm reden. Jesus, wir feiern Ostern. Wir feiern Ostern in deiner Gegenwart, weil du als der Auferstandene heute gegenwärtig bist. In dieser Welt, hier bei uns und in unserer Welt. Jesus, danke, dass du als dieser lebendige Gott unsere Welt trägst und unser Leben trägst. Danke, dass mit dir zu rechnen ist. Dass du kein Zuschauer in diesem Geschehen dieser Welt bist, sondern dass du der bist, der regiert, der die Macht in seiner Hand hat und der sich um uns annimmt. Herr, wir haben dieses Wissen um deine Auferstehung oft im Kopf. Und wir leben davon, dass du es in unserem Leben verankerst, dass es für uns zu einer Realität wird, aus der wir leben, aus der wir Kraft schöpfen, aus der wir Hoffnung haben. Und ich bete, dass du uns diese Realität deiner Auferstehung immer wieder ganz neu in unser Herz hineinsprichst. Danke, dass du der Gott bist, der lebt, der in uns lebt und der mit uns ist. Jesus, dafür wollen wir dir danken. Wir wollen dir sagen, dass du wirklich der einzigartige Gott bist. Und dass es so gut ist, in deiner Hand sein zu dürfen. Danke dafür. Amen.